Der Vagus ist dein eingebautes entzündungshemmendes System, aber nur, wenn du ihn auch benutzt. Wenn dein Vagus schwach ist, fühlt sich dein Körper selbst in sicheren Situationen nicht sicher. Du bist dann nicht krank, dein Nervensystem ist nur in einer falschen Alarmbereitschaft.
Paracelsus Lab. Paracelsus Lab. Revolutionäre Perspektiven auf Gesundheit und Krankheit. Der Podcast der Paracelsus Gesundheitsakademien mit Matthias Baum.
Stell dir vor, es gäbe eine Verbindung zwischen deinem Gehirn, deinem Herz, deinem Darm und deinem Immunsystem. Ein Nerv, der deinen Stress reguliert, Entzündungen dämpft und dir das Gefühl gibt, sicher zu sein. Willkommen in einer neuen Deep Dive Episode des Paracelsus Lab Podcast. Und dieser Nerv existiert und du nutzt ihn jeden Tag, meistens unbewusst. Wir sprechen heute über den Nervus Vagus. Den Vagusnerv, es ist ein lateinischer Begriff für der umherschweifende oder häufig auch genannt der Eingeweidenerv. Es ist wohl der unterschätzteste Heilungsnerv des Körpers und genau deshalb werden wir in dieser Episode die wichtigsten Erkenntnisse, wissenschaftlichen Ergebnisse und Techniken rund um Vagusstimulation besprechen. Und die haben wir hier alle zusammengetragen. Also, klare Empfehlung, setzt euch hin, nehmt einen tiefen Atemzug und lasst uns in dieses faszinierende Netzwerk im Körper eintauchen. Wir sprechen heute darüber, was der Nervus Vagus eigentlich ist und warum er kein reiner Entspannungsnerv ist, so wie es häufig beschrieben wird, sondern ein zentraler Heilungsimpuls. Außerdem sprechen wir dazu, warum viele chronische Krankheiten mit einer vagalen Dysregulation beginnen und nicht mit einem beschädigten Organ. Wir schauen weiter, welche Rolle auch das Mikrobiom, Atmung, die eigene Stimme und soziale Beziehungen und Bindungen spielen und welche konkreten Techniken du täglich nutzen kannst, um deinen Vagus bewusst zu aktivieren, ganz ohne zusätzliche Geräte. Also lasst uns direkt starten und über den Nervus Vagus sprechen. Dazu erstmal ein paar Eckpunkte zur Anatomie und Physiologie, über die sollte man schon sprechen. Wenn wir über den Nervus Vagus sprechen, sind wir sehr schnell beim sogenannten vegetativen Nervensystem. Der autonome Teil, den wir so immer in der Einteilung eigentlich gesagt nicht bewusst steuern können, was beim Nervus Vagus definitiv nicht ganz stimmt. Er ist quasi ein unbewusster Teil und ein Nerv, der entspringt aus dem zentralen Nervensystem. Es gibt verschiedene Hirnnerven, die direkt aus dem Gehirn in unseren Körper gelangen und der Nervus Vagus gehört genau mit dazu. Er ist der 10. Hirnnerv und verläuft vom Hirnstamm, der Medulla oblongata, über den Hals, in den Brustraum, in den Bauchraum. Und dabei innerviert er Herz, Lunge, Leber, die Bauchspeicheldrüse, Magen, Dünndarm, Nieren, Milz, der umherschweifende eben oder, wie auch eben schon erwähnt, der Eingeweidenerv. Er ist der längste und komplexeste Nerv des sogenannten parasympathischen Systems und wir haben schon häufiger hier auch über Stress und Entspannung gesprochen und häufig über sympathische und parasympathische Aktivität und der Nervus Vagus spielt hier eine ganz entscheidende Rolle. Als Teil des parasympathischen Nervensystems steht er grundsätzlich für das System für Ruhe, Verdauung und Regeneration. Und man stellt sich häufig vor, dass er sehr viele Impulse in den Körper reingibt, um diese Mechanismen loszulösen, Entspannung, Regeneration. Wichtig zum Verständnis, und das ist für viele vielleicht neu, 80% der Fasern des Nervus Vagus sind afferent. Wer den Begriff afferent nicht kennt, heißt, er ist eigentlich sensorisch. Er bekommt Rückmeldung aus dem Körper. Nur die restlichen 20% sind Efferenzen, also sie steuern vegetative Funktionen. Und hier, wenn wir über Entspannung sprechen, häufig diese Begrifflichkeit von Rest and Digest, also Entspannung und Verdauung, die hiermit angesteuert werden können. Wir können also festhalten, der Vagus hört mehr zu, als dass er selbst spricht. Und das ist eine wichtige Erkenntnis, wenn wir über Entspannung und auch Stressregulation sprechen. Wenn dein Vagus schwach ist, fühlt sich dein Körper selbst in sicheren Situationen nicht sicher. Du bist dann nicht krank, dein Nervensystem ist nur in einer falschen Alarmbereitschaft. Wenn wir uns die Funktionsweisen des Vagus und die Körpersteuerung anschauen, finden wir logischerweise, denn dort verlaufen die Fasern, in verschiedenen Bereichen verschiedene Aufgaben, die der Nervus Vagus erfüllt. Wenn wir auf das Herz-Kreislauf-System schauen, gibt es eine wichtige Verbindung. Der Nervus Vagus senkt ganz spezifisch die Herzfrequenz und sorgt für eine Variabilität im Herzschlag. Diese vagale Kontrolle steuert direkt dort an, wo die Herzfrequenz losgelöst wird, nämlich im Sinusknoten. Bezüglich des Verdauungstraktes hat der Nervus Vagus ebenfalls eine wichtige Funktion. Er steuert die Motilität, also die Beweglichkeit des Darmes, die Magensäureproduktion und die Enzymfreisetzung. Eine direkte Verbindung des Nervus Vagus gibt es auch in Richtung des Immunsystems oder eine antiinflammatorische Aktivität. Der Nervus Vagus hemmt die Freisetzung von Botenstoffen wie TNF-Alpha oder Interleukin 1, Interleukin 6, also pro-entzündliche Substanzen und wirkt dementsprechend direkt antiinflammatorisch. Auch hormonell spielt der Nervus Vagus eine wichtige Rolle. Er regelt über Rückmeldungen an die Stressachse, die Cortisolachse, die Ausschüttung direkt von Cortisol. Und ein anderes Thema, wo wir den Zusammenhang auch in Richtung Verdauungssystem häufiger schon mal gehört haben, ist die Verbindung zwischen Darm und zentralem Nervensystem. Logischerweise 80% der Fasern geben aus der Peripherie vom Darm kommend Informationen an das Gehirn und 20% können direkt angesteuert werden. Das heißt aber auch, wir können unser Nervus Vagus beeinflussen über mikrobielle Veränderungen, also bestimmte Bakterien, die in der Besiedelung vorhanden sind und deren Metaboliten, Stoffwechselprodukte, steuern sensorisch direkt den Nervus Vagus an und dementsprechend ist auch auf diesem Wege eine Beeinflussung emotionaler Zustände, Appetit und Energielevel möglich. Auch auf die Epigenetik hat der Nervus Vagus einen wichtigen Einfluss. Chronische, niedrige vagale Aktivität, also wenn der Nervus Vagus nicht gut angesteuert werden kann, verändert die Expression von Entzündungsgenen. Das bedeutet, eine niedrige Vagusaktivität geht auch einher mit mehr Entzündungen, die entstehen können. Und gerade über Entzündungen und chronische Entzündung haben wir in einer der letzten Podcast-Episoden gerade erst gesprochen. Und es wurde gezeigt, dass chronische, niedrige vagale Aktivität und mehr Entzündung in Verbindung steht, auch mit Themen rund um Depression, Long-Covid oder posttraumatische Belastungsstörung. Der Vagus ist dein eingebautes entzündungshemmendes System, aber nur, wenn du ihn auch benutzt. Und wenn wir weiterschauen, was passiert, wenn der Vagus sich in einer Dysfunktion befindet? Man spricht hier von vagaler Dysfunktion und Verbindung zu verschiedenen Krankheitsbildern. Und wir sehen immer wieder, dass Themen gerade im Bereich des Verdauungstraktes, wie das Thema Reizdarmsyndrom oder SIBO, Small Intestinal Bacterial Overgrowth, also eine Überwucherung von Bakterien im Dünndarm, mit einer gestörten vagalen Darmperistaltik einhergehen. Hier steuert der Vagus den Verdauungstrakt nicht mehr richtig an und es kann zu Störungen im Verdauungstrakt kommen. Weitere Beeinflussung sehen wir beispielsweise auch bei Migräne. Hier haben wir eine vagale Hypotonie und eine gestörte Gefäßregulation, was gerade bei Migräne ein wichtiges Thema ist. Ich hatte es gerade schon angesprochen, bei Long-Covid und dem chronischen Erschöpfungssyndrom finden wir eine verminderte vagale Aktivität, die man messen kann mit der sogenannten Herzratenvariabilität. Da gehe ich gleich nochmal genauer drauf ein. Entzündung und chronische Erschöpfung, alles mit zurückzuführen auf eine dysregulierte vagale Aktivität. Und wie eben schon erwähnt, bei posttraumatischen Belastungsstörungen oder auch Depressionen haben wir eine dauerhafte Aktivität des sympathischen Nervensystems, also quasi dem Gegenspieler, und eine fehlende Vagusantwort. All diese Krankheitsbilder haben logischerweise auch wieder Einfluss auf unser Immunsystem. Und hier müssen wir die Rolle des Vagus nochmal als Entzündungsthermostat hervorheben. Der Vagus ist nicht nur ein Regulator für Befinden, sondern ein zentraler Regler der Immunantwort. Aktive vagale Signale über bestimmte Kerngebiete des zentralen Nervensystems hemmen systemisch Entzündungsmediatoren und wirken immunsupprimierend und antiinflammatorisch, antientzündlich. Wir sprechen von der sogenannten cholinergen antiinflammatorischen Reflexschleife und es ist ein spannendes Feld der Neuroimmunologie und der Beeinflussung oder Reduktion auch von chronischen Entzündungsprozessen. Viele werden sich jetzt vielleicht fragen, na, kann ich denn meine Aktivität des Vagus irgendwie testen? Also ist der vagale Hypotonus bestehend oder habe ich durch sympathische Aktivität eine verringerte vagale Antwort? Naja, und es gibt durchaus Messmöglichkeiten. Und eine spannende, ich habe sie gerade in der Begrifflichkeit schon mal erwähnt, ist die sogenannte HRV, die Herzratenvariabilität, oder häufig heutzutage auch die HFV genannt, die Herzfrequenzvariabilität. Zum Verständnis, auch unser Herzschlag ist autonom. Das heißt, unser Herz würde schlagen, auch wenn wir nicht darüber nachdenken oder uns bewusst dazu entscheiden, was sehr hilfreich sein kann. Und die HRV, die Herzratenvariabilität, misst die unterschiedliche Frequenzansteuerung des Herzens. Das bedeutet, euer Herz ist in der Lage, unabhängig von Nervenimpulsen erstmal von außen zu schlagen. Aber es ist logischerweise beeinflussbar und der Nervus vagus spielt hier eine ganz entscheidende Rolle. Die Herzratenvariabilität heißt Schwankungen zwischen den elektrischen Impulsen von Schlag zu Schlag. Und je variabler, je unterschiedlicher die Herzfrequenz sich darstellt, desto besser funktioniert die vagale Bremse und es spricht dafür, dass die Schwankungen für eine hohe vagale Aktivität sprechen können. Also eine hohe HRV, starke vagale Bremse auf das Herz und es spricht für mehr Erholung und mehr Resilienz beispielsweise. Wohingegen eine niedrige HRV mit einer chronischen Stressaktivität und einer eingeschränkten Anpassungsfähigkeit einhergeht. Und diese Herzratenvariabilität kann man messen. Und für viele, die von euch vielleicht auch die gängigen Tools der heutigen Zeit nutzen, Smartwatches oder irgendwelche Ringe, Armbänder, Tools und ähnliches, messen genau diese Herzratenvariabilität und geben darüber Aufschluss, wie gut Erholung und Regeneration funktioniert oder wie hoch die Stressbelastung ist oder die Anpassungsfähigkeit eingeschränkt ist. Wer regelmäßig seine HRV misst, bekommt also ein Live-Feedback über die Balance des Nervensystems und kann so gezielt, ja, wie man es heute nennt, Biohacking betreiben, also eine direkte Beeinflussung des vegetativen Nervensystems und im besten Falle eine direkte Beeinflussung des Nervus vagus. Und genau darauf sollten wir jetzt schauen. Wie kann ich aktiv meinen Nervus vagus ansteuern? Und so unbewusst die Nervus vagus Aktivität eigentlich vonstatten geht, so bewusst können wir durch gezielte Techniken den Nervus vagus beeinflussen. Und jeder von uns sollte sich verschiedene Techniken suchen, um die Vagusaktivität im Alltag regelmäßig zu aktivieren. Wir können hier quasi von Entspannungstechniken und Ähnlichem sprechen, aber wir können uns vorstellen, rein anatomisch, wenn wir einen Nerv haben, der vom Gehirn einmal durch den ganzen Körper geht, dass wir sehr gut physiologisch durch Aktivität den Nervus vagus stimulieren können und dadurch die Vagusaktivität durchaus mit beeinflussen können. Und übergeordnet die wohl bekannteste oder auch wertvollsten Techniken, die es in diesem Bereich gibt, ist die Beeinflussung der Atmung. Auch die Atmung läuft in erster Linie unterbewusst. Da sind wir uns einig. Das heißt, wir atmen, auch wenn wir nicht drüber nachdenken. Das Schöne ist, wir haben hier so ein teilautonomes, teilbewusstes System. Wenn wir uns jetzt entscheiden, unsere Atmung zu beschleunigen oder langsamer zu gestalten, dann können wir das tun. Und Atmung ist ein wunderbares und auch sehr gut untersuchtes Tool, eine Technik, um die Vagusaktivität mit zu beeinflussen. Natürlich kann die Atmung ganz unterschiedlich ablaufen. Wir können sehr schnell atmen, wir können sehr langsam atmen. Und um den Vagus bewusst ansteuern zu können und die Vagusaktivität zu beeinflussen, bieten sich langsame Atemtechniken an. Diese sind sehr gut untersucht und hilfreich, den Vagus zu aktivieren. Und die Techniken sind unterschiedlich. Ihr habt viele davon schon gehört. Es gibt verschiedene Methodiken. Der entscheidende Punkt ist, und so kann man sich es ganz einfach merken, die Ausatmungszeit zu verlängern. Also wenn wir tief einatmen und langsam und lange ausatmen, dann haben wir eine unmittelbare Aktivierung des Nervus vagus. Das passiert direkt. Die einfachste Technik, die man dafür verwenden kann, ist eine tiefe Einatmung, die Lungen gesamt zu füllen, den Bauch schön aufzublasen und dementsprechend die Atemmuskulatur schön aktiv zu halten und dann lange ausatmen. Das ist eine ähnliche Aktivität, wie wir sie haben, wenn wir beispielsweise seufzen über den Tag. Und das ist eine direkte Ansteuerung. Aber man kann Techniken verändern und ausbauen. Eine sehr bekannte Technik ist beispielsweise die 4-7-8-Methode. Da atmen wir 4 Sekunden ein. Man kann das im Kopf mitzählen. Halten 7 Sekunden lang die Luft an und atmen 8 Sekunden aus. Ihr merkt hier, die Ausatmungszeit ist doppelt so lang wie die Einatmungszeit. Und alles, was über langsame Atemtechniken läuft, wird zu einer direkten Ansteuerung des Nervus vagus führen. Und wenn wir die Techniken trainieren, über den Tag oder auch im Verlauf der Zeit immer wieder auch mit einzubauen, dann können wir über Methoden wie die 4-7-8-Methode oder kohärentes Atmen, also langsame Atmung und wenige Atemzüge, versuchen, gezielt den Vagus zu aktivieren. Es gibt andere Techniken, die ebenfalls hilfreich sind. Ein Thema ist beispielsweise Kälte. Und bei Kälte wissen wir, dass was eigentlich passiert, durch die direkte Kälteanwendung wird eigentlich unser Stresssystem aktiv. Also der Gegenspieler des Nervus vagus soll jetzt helfen, den Vagus zu aktivieren. Und hier müssen wir gezielt unterscheiden. Wenn wir Kälteanwendungen in unseren Alltag mit integrieren, wie beispielsweise eine kalte Dusche oder ein Eisbad, dann wird kurzzeitig das Stresssystem aktiv und auswirkend darauf wird im Verlauf auch die Stressresistenz verbessert. Kaltes Wasser aber an einer ganz bestimmten Körperstelle ist direkt aktivierend für den Nervus vagus und zwar direkt im Gesicht. Wir haben hier eine Ansteuerung des trigeminovagalen Reflexes und eine unmittelbare Senkung der Stresshormone und Senkung der Herzfrequenz, also direkte Ansteuerung. Es unterscheidet sich ein bisschen, kaltes Wasser direkt ins Gesicht oder ein Gesichtseisbad quasi zu wählen zur systemischen Kälte. Wenn wir weiter schauen und uns überlegen, okay, wir haben einen Nerv, der vom zentralen Nervensystem durch unseren ganzen Körper geht, dann helfen uns verschiedenste Techniken, die quasi sensorische Informationen aus der Peripherie, beispielsweise aus dem Verdauungstrakt, zurück zum Gehirn senden lassen. Wenn wir schauen, dass der Nervus vagus am Hals beispielsweise entlangläuft, entlang eures Kehlkopfes und dann weiter über den Brustraum in den Verdauungstrakt, dann ist ebenfalls sehr gut untersucht, dass wir die Kehlkopfäste des Nervus vagus sehr schön ansteuern können. Das heißt, Aktivitäten wie Summen, Singen oder Gurgeln beeinflussen ebenfalls die Vagusaktivität. Und wenn wir weiterschauen und in den Verdauungstrakt kommen und Menschen mit Problemen rund um Reizdarm, Verdauungsproblemen sich aufgebläht fühlen, können sehr davon profitieren, wenn wir von uns selbst kommen, aktiv Signale an unseren Nervus vagus von außen senden. Was hilfreich sein kann, ist zum Beispiel eine Selbstmassage des Bauchraumes oder bestimmte Regionen im Nacken- und Ohrenbereich. Überall, wo der Nervus vagus seine Fühler ausgestreckt hat und die Erkenntnis bekommt, die Gefahr ist nicht so groß. Natürlich helfen uns auch weitere Techniken zur direkten Aktivierung des Nervus vagus, die nicht nur mit Selbstmassage und Selbstkörperkontakt einhergehen, sondern auch Kontakt mit anderen Menschen. Soziale Nähe und Bindung helfen uns sehr dabei, den Nervus vagus zu aktivieren. Und was wollen wir erzeugen? Sensorische Informationen für den Nervus vagus, der uns im zentralen Nervensystem vermittelt, hier ist alles gut und sicher und die Umgebung ist gut und sicher und dementsprechend kann der Nervus vagus seinen anderen Aktivitäten nachgehen und beispielsweise das Immunsystem mitregulieren oder antientzündlich wirken. Sinnvoll ist es, verschiedene dieser erwähnten Techniken miteinander zu kombinieren. Was ebenfalls sehr gut funktioniert, ist Erdung, Kontakt zur Natur. Das heißt, was man parallel versuchen kann, ob nun mit Atemtechniken in Kombination mit Summen oder Gurgeln, das Ganze nicht nur in einem stillen Kämmerlein zu tun, sondern am besten mit nackten Füßen in der Natur stehend und sich Zeit dafür nehmen. Und vergesst nicht, die Techniken helfen unmittelbar und ihr werdet eine Veränderung feststellen. Aber wenn wir die Techniken regelmäßig anwenden und sie trainieren, dann können wir es schaffen, in einem stressigen Alltag schnell in einen Entspannungsmodus zu kommen, den Vagus zu aktivieren und chronischen Entzündungen vorzubeugen. Die Komplexität des Nervus vagus ist vielleicht noch ein bisschen größer und ich möchte mit euch über eine bestimmte Theorie sprechen, die im Kontext dieses parasympathischen Systems, dieses Nervensystems nochmal genauer betrachtet werden muss und ein genaueres Verständnis zu bekommen, wie unser Stresssystem eigentlich funktioniert und wie Entspannung wirklich funktionieren kann und warum bei dem einen oder anderen die eben erwähnten Techniken vielleicht unmittelbar und gut funktionieren und bei der anderen Person nicht so gut. Und um sich das genauer anzuschauen, schauen wir einmal auf die sogenannte Polyvagal-Theorie. Wer noch nie etwas davon gehört hat, ich versuche euch einmal mitzunehmen auf die Reise, was die Polyvagal-Theorie eigentlich besagt. Die Polyvagal-Theorie wurde in den 1990er Jahren von Dr. Stephen Porges aus den USA, er ist Neurophysiologe, formuliert und entwickelt. Und er erweitert das klassische Modell, was wir eigentlich von unserem autonomen Nervensystem haben, also dieses klassische Bild von Sympathikus versus Parasympathikus, um eine dritte Dimension. Und diese dritte Dimension bezieht sich genau auf den Nervus vagus. Es steckt schon im Namen drin, Polyvagal-Theorie. Also es gibt anscheinend mehr parasympathische Zustände und nicht alle sind gleich. Es gibt zwei vagale Schaltkreise, die sich voneinander unterscheiden und mit völlig unterschiedlichen Funktionen einhergehen. Zunächst müssen wir uns aber neben dem sympathischen Nervensystem und dem parasympathischen Nervensystem die hierarchische Schaltkreisstruktur des autonomen Nervensystems nochmal etwas genauer anschauen. Das heißt, wenn wir auf den Parasympathikus schauen und versuchen zu verstehen, welche physiologischen Aufgaben diese Struktur erfüllen kann, dann teilt sich der Nervus vagus in zwei Äste ein. Es gibt einen vorderen Teil, der nennt sich ventral, und einen hinteren Teil, einen dorsalen Anteil. Und der ventrale Vaguskomplex, das sind Nervenfasern, die eine dicke Isolierschicht drumherum haben und einhergehen mit dem sogenannten sozialen Engagement-Schaltungssystem. Dieser Anteil geht einher mit Sicherheit, Verbindung und Heilung. Im Verständnis, der ventrale Vagusnerv hat sich phylogenetisch erst später entwickelt. Er ist nur zu finden bei Säugetieren. Er ist evolutionär betrachtet eher etwas Jüngeres. Und das sind genau diese Anteile, über die wir gerade gesprochen haben. Er innerviert das Herz, die Lunge, die Gesichtsmuskulatur, den Kehlkopf. Genau das, wo wir mit den Techniken versucht haben, auch Einfluss drauf zu nehmen. Neurobiologisch ist er also assoziiert mit Ruhe, sozialer Kommunikation, Empathie und Selbstregulation. So, die nächste Ebene unseres vegetativen Nervensystems, des autonomen Nervensystems, ist dann der Sympathikus. Also eigentlich Teil unseres Stresssystems, Nervenfasern, die direkt vom Gehirn zu unserer Nebenniere gehen und Stresshormone mit ausschütten können. Und wir sprechen hier eigentlich von einer Mobilisierungsschaltung. Das ist das, wenn wir typischerweise von dem Kampf- oder Fluchtmodus sprechen. Und die Stresshormone, die durch diesen Teil des vegetativen Nervensystems aktiv werden, sind dafür da, dass die Herzfrequenz gesteigert wird, der Blutdruck ansteigt, die Muskelspannung aktiver wird und im späteren Verlauf auch das Stresshormon Cortisol ausgeschüttet wird. Und dieser Teil des vegetativen Nervensystems ist dominant bei akuter Gefahr, Überforderung und Leistungsdruck. Viele Menschen unter hohem Stress haben einen hohen Sympathikotonus, also eine hohe Ansteuerung und, wie eben schon beschrieben, vielleicht eine niedrigere Aktivität des sogenannten ventralen Vagusnerves. Das Problem beim Sympathikus besteht eher darin, wenn es zu einer chronischen Aktivierung kommt und wir dann eher Entwicklungen sehen, die in Richtung Burnout, Entzündung oder Schlafstörungen oder Schlafmangel einhergehen. Und jetzt zurück zu unserer Polyvagaltheorie, die nächste hierarchische Ebene, eine Ebene, die deutlich älter ist. Hier sind wir anatomisch bei einem Teil wieder des Nervus vagus und dem sogenannten dorsalen Vaguskomplexes. Und das ist ein sogenannter Immobilisierungsschalter. Er sorgt quasi für einen Shutdown, eine Dissoziation, einen Kollaps, einen Freeze-Zustand. Und phylogenetisch ist diese Struktur die älteste Struktur, wenn wir uns die Ebenen ventralen Vagus, Sympathikus und dorsalen Vagus genauer anschauen. Und er steuert und innerviert direkt die viszeralen Organe, Magen, Darm und Nieren. Und gerade bei Trauma und Überwältigung kommt es zum emotionalen Rückzug, zur Erschöpfung, zur funktionellen Blockade. Und vielleicht fühlen sich die ein oder anderen eher hier in diesem Bereich aufgehoben. Und dieser Freeze-Zustand ist evolutionär betrachtet schon sehr alt. Und wir haben den schon häufiger gehört. Und wir müssen jetzt verstehen, dass es sich unterscheidet zur Aktivierung des Nervus vagus, wenn dieser Teil eher aktiv ist. Porges, der Begründer der Polyvagaltheorie, führte in dem Kontext einen Begriff ein, der sich Neurozeption nennt. Was heißt das? Das heißt, dass Neurozeption eigentlich ein unbewusster Sicherheitsscan ist, der stattfindet. Unser autonomes Nervensystem scannt quasi permanent unterbewusst die Umgebung auf Sicherheit versus Gefahren. Das Problem, was wir bei der Aktivierung des dorsalen Vagus eigentlich haben, die Scans, die so laufen, basieren nicht auf Logik oder Kognition, sondern auf Körperempfindung, Mikroausdrücken. Das kann von der Umgebung kann ein Tonfall sein, Blickkontakte und vieles mehr. Das erklärt, warum sich Menschen in objektiv sicheren Situationen subjektiv unsicher fühlen. Und das geht häufig einher bei Traumata, Bindungsstörungen oder chronischem Stress. Letztendlich ist es der Körper und in dem Falle der dorsale Vagus, der entscheidet, ob du dich sicher fühlst, nicht dein eigener Verstand. Und das hat durchaus eine klinische Relevanz. Wenn der ventrale Vagus nicht aktiv ist, und das ist der Fall, wenn der dorsale Teil auch aktiver ist, zeigt sich eher eine emotionale Taubheit oder Isolation oder eben auch Symptome des Reizdarms, Migräne oder andere funktionelle Störung. Wenn der dorsale Anteil dominant wird, geht es über Richtung Antriebslosigkeit oder Erschöpfung. Und wenn der Sympathikus dominanter ist, geht es eher über in Ängste und Daueranspannung. Ziel ist es, die vagale Flexibilität wiederherzustellen. Die Fähigkeit, situativ in alle Zustände bewusst zu wechseln, ohne darin stecken zu bleiben. Und hier gibt es unterschiedliche Techniken, die gezielt eingesetzt werden können, je nachdem, welcher Teil meines autonomen Nervensystems vielleicht auch mehr aktiv ist oder weniger aktiv ist. Therapeutische Ziele ist die sogenannte vagale Sicherheit. Porges sagte dazu, wenn der Vagus wieder Sicherheit meldet aus der Peripherie, beginnt Heilung spontan. Heilung beginnt also nicht nur durch Verstehen, sondern durch Erleben von Sicherheit im autonomen Nervensystem. Und dann kommen wir zurück zu unseren eben beschriebenen Techniken. Atmung, und zwar die Ausatmung, kann zur Vagusaktivierung dienen und ein Teil für mehr Sicherheit sorgen. Koregulative Beziehungen von Stimme, Augenkontakt, Berührungen können ein hilfreicher Ansatz sein. Somatische Achtsamkeit, wie beispielsweise ein Bodyscan oder selbst Körperkontakt zu sich herzustellen, kann hilfreich sein. Oder Rhythmik, Rhythmen, wie wir sie beispielsweise beim Summen, bei Musik oder beim Tanzen haben können. Die Polyvagaltheorie zeigt, viele Symptome sind nicht pathologisch, sondern physiologische Schutzreaktionen eines überlasteten autonomen Nervensystems. Deshalb hilft darüber reden vielleicht nicht, sondern Sicherheit spüren, Regulation erleben und den Körper integrieren. Viele psychische Symptome wie soziale Rückzugsreaktionen, Panik oder Daueranspannung haben einen klaren neurobiologischen Ursprung, nämlich fehlende vagale Sicherheit. Jetzt noch ein kleiner Teil in Richtung Beeinflussung des Nervus vagus und ein Thema, was ich durchaus im Praxisalltag auch sehr wichtig und hilfreich finde. Wenn wir auf die Informationen aus der Peripherie sprechen, also gerade wenn wir auf den Verdauungstrakt schauen, welche Beeinflussung wir auf den Nervus vagus nehmen können, wenn unser Darmmikrobiom und unsere Darmbarriere und unser Immunsystem im Darm gut reguliert ist. Das heißt, wir können über Beeinflussung des Mikrobioms und Ernährung auch Einfluss auf den Nervus vagus nehmen, weil er quasi mehr Informationen aus der Peripherie, aus dem Darm erhält und dementsprechend Sicherheit mit geprägt werden kann. Wichtig für die Beeinflussung des Nervus vagus über den Darm ist in erster Linie eine faserstoffreiche Ernährung. Faserstoffe und auch Ballaststoffe bieten einen guten Nährboden für ein vielfältiges Darmmikrobiom. Aber natürlich kann das Ganze unterstützt werden, auch mit probiotischer Ernährung, also beispielsweise fermentierten Lebensmitteln, insbesondere Gemüse, was die vagale Signalübertragung mit steigern kann. Ebenfalls hilfreich sind hier Polyphenole aus Grüntee, Beeren oder Olivenöl. Sie senken Entzündungsprozesse und wirken synergetisch für die vagale Signalübertragung. Und nicht zuletzt Omega-3-Fettsäuren. Diese steigern die vagale Reaktivität und wirken natürlich auch nochmal antientzündlich. Ernährung beeinflusst das Nervensystem nicht indirekt, sondern direkt über vagale Feedbackschleifen. Und jetzt als kleine Eselsbrücke noch. Stell dir dein Nervensystem wie eine Ampel vor. Der grüne Zustand, die ventrale Vagusaktivität, sorgt für Verbundenheit und Sicherheit. Gelb in deiner Ampel bedeutet sympathische Aktivität. Und hier geht es eben um Stress, akuten Stress und Leistung. Und rot, die dorsale Vagusaktivität, die eher zu Kollaps und Rückzug führt. Das Ziel ist nicht, auf Dauergrün zu sein, sondern bewusst schalten zu können, statt automatisch getriggert zu werden. Viele Menschen mit chronischen Symptomen laufen mit einem innerlich angezogenen Notbremsenhebel durchs Leben. Der Vagus ist dieser Hebel und mit der richtigen Technik kannst du ihn langsam wieder lösen. Der Nervus Vagus ist kein Wellnessnerv, sondern der zentrale Schaltkreis für Gesundheit, Resilienz und Heilung. Er verbindet Gehirn, innere Organe, insbesondere den Darm, aber eben auch das Immunsystem und die Psyche. Und das Ganze in Echtzeit. Du kannst ihn über Atmung, Kälte, Stimme, Bewegung und Beziehung aktivieren. Und das im besten Falle täglich. Die Zukunft der Medizin liegt nicht nur in Medikamenten, sondern sollte in der gezielten Reaktivierung unseres Selbstheilungssystems stecken. Der Nervus Vagus ist nicht nur ein Nerv, er ist eine biologische Schnittstelle zwischen Körper und Geist. Zwischen Stress und Heilung, zwischen Überleben und Leben. Du kannst ihn trainieren, du kannst ihn stärken, du kannst ihn nutzen und das jeden Tag. Wenn dir diese Folge gefallen hat, teil sie mit jemandem, dessen Nervensystem gerade ein bisschen mehr Ruhe gebrauchen könnte. Abonniere uns für mehr evidenzbasierte Deep Dives und denk daran, die größte Veränderung beginnt oft mit einem Atemzug. Vielen Dank.
Revolutionäre Perspektiven auf Gesundheit und Krankheit. Paracelsus Lab. Paracelsus Lab. Der Podcast der Paracelsus Gesundheitsakademien. Mehr Infos auf paracelsus.de. Ein All Ears on You Original Podcast.